Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Gesa Ufer.
Guten Tag. Der Erfolg von Pop-Ikone Taylor Swift ist beispiellos. Es gibt da allerdings einen, der sich sicher ist, wem Taylor Swift all das zu verdanken hat.
Yesterday on Truth Social, former President Trump took credit for Taylor Swift's wealth and success.
Ja, das amerikanische Forbes-Magazin, das sieht die Sache etwas anders. Laut Forbes ist Taylor Swift der erste Popstar der Welt, der ausschließlich durch eigene Musikaufnahmen und Auftritte zur Milliardärin wurde. Eine echte Self-Milliardärin, also gleich unser erstes Thema. Mit gerade mal 34 Jahren steht Popstar Taylor Swift erstmals auf der Liste der reichsten Menschen der Welt. Die Musikerin hat offenbar schon im vergangenen Oktober hingekriegt, was kein anderer vor ihr jemals geschafft haben soll. Sie sei ausschließlich durch die Einnahme aus ihrer Musik und ihren Auftritten Milliardärin geworden. So liest es sich da im Magazin Forbes. Über diese kleine Sensation spreche ich jetzt mit dem Musikjournalisten Christopher Cornils. Schönen guten Tag.
Hallo.
Erstmal zur Einordnung vielleicht. Also Promi-Musikmilliardäre, die gibt es ja auf der Liste schon noch, außer Taylor Swift. Wer steht da sonst noch und was macht jetzt aber Taylor Swift da so besonders?
Ja, also Forbes zählt eigentlich noch drei weitere Menschen, die was mit Musik zu tun haben auf dieser Liste. Und das sind Jay-Z, Rihanna und Jimmy Buffett. Und ich sage jetzt ganz absichtlich mit Musik zu tun, denn alle drei beziehen ihren Reichtum eigentlich noch aus ganz anderen Quellen. Also Jay-Z ist ja zum Beispiel der Gründer dieser Entertainment-Firma namens Roc Nation und Rihanna macht eigentlich ja kaum noch wirklich Musik, der gehören aber eben Kosmetik- und Modemarken. Swift hat laut Schätzung von Billboard bereits im Vorjahr jetzt schon über 1 Milliarde US-Dollar umgesetzt, ist jetzt aber neu auf dieser Forbes-Liste und vor allem eben wegen, das haben wir gerade schon gehört, Einnahmen aus dieser Eras-Tour. Die hat ja wohl mehr als 1 Milliarde US-Dollar alleine umgesetzt. Dazu gab es noch zusätzlich das Geld, das Swift mit ihrem Musikkatalog macht. Also deswegen ist sie schon ein besonderer Neuzugang, denn abgesehen von einem vergleichsweise bescheidenen Immobilienportfolio im Wert von etwa 100 Millionen US-Dollar, hat sie dieses Geld fast ausschließlich mit Musik gemacht, anders als eben Jay-Z oder Rihanna.
Und aber wie genau hat sie das geschafft? Warum ausgerechnet sie? Was kann Taylor Swift, was die anderen nicht können?
Na, ich glaube, die banale Erklärung wäre jetzt erstmal, die macht eben Musik, die sehr, sehr vielen Menschen sehr, sehr gut gefällt. Das gilt aber natürlich auch für andere. Und anders als bei anderen ist Swift noch einfach innovativer darin, damit sehr viel Geld zu machen. Also die Musik, die ist jetzt vielleicht nicht, und das meine ich ganz wertfrei, nicht immer unbedingt so innovativ. Die Verwertung des Ganzen allerdings schon. Also es gibt sonst kaum jemanden, der oder die dermaßen effektiv neue oder sogar alte Wege erschließt, rein mit Musikaufnahmen oder durch urheberrechtliche Ansprüche Geld zu machen. Also beispielsweise, sie hat das ja nicht unbedingt freiwillig gemacht, aber es war ja schon ein Geniestreich, ihre alten Alben jetzt wieder neu aufzunehmen, weil sie daran doppelt und dreifach verdienen kann. Und niemand hat generell so gut verstanden, wie sich die Streaming-Ökonomie im Gesamten ja manipulieren lässt, kann man vielleicht sagen. Und Swift hat auch das Geschäft mit Schallplatten und mit Merch optimiert und hat es ja sogar geschafft, mit der sogenannten Late Night Edition vom Album Midnights wieder Downloads zu verkaufen. Also tatsächlich ist ihr Geschäft mit der Musik auch schon seit längerer Zeit der Gegenstand von wirklich ernsthaften volkswirtschaftlichen Analysen.
Okay, also das heißt, da steckt richtig so eine Art ökonomische Supermacht in Taylor Swift?
Ja, absolut. Also laut jüngeren Auswertungen haben ihre jeweiligen Tourstops in den USA in verschiedenen Städten jetzt sogar auch die regionale Wirtschaft massiv angekurbelt. Und sie hat jetzt auf kurzem Exklusivkonzerte in Singapur gegeben und nirgendwo aber sonst in Südostasien. Dafür gab es wahrscheinlich sehr viel Geld für Taylor Swift erstmal. Und die dortige Regierung hoffte wohl im Gegenzug auf so einen Taylor Swift-Effekt für die heimische Wirtschaft. Also Hotellerie und Gastronomie profitieren ja maßgeblich davon, dass zahlungskräftige Superfans aus dem Ausland nach Singapur kommen. Also während der Eras-Tour sollen Fans pro Kopf in den USA wohl etwa 1.300 US-Dollar pro Konzert ausgegeben haben. Und das hat natürlich in großen Städten oder auch kleineren Ländern wie Singapur massive Auswirkungen auf die örtliche Wirtschaft. Und ja, Swift ist natürlich auch einfach ein internationaler Player. Sie setzt ja Trends und ist jederzeit im Fokus der Aufmerksamkeit. Also es gibt ja ein US-amerikanisches Zeitungsimperium, das vor kurzem jetzt sogar einen designierten Taylor Swift Reporter angeheuert hat.
Oh Gott, ja Wahnsinn. Aber jetzt doch nochmal die Frage, was so ihr Image betrifft. Also natürlich wird sie jetzt voll dafür gefeiert, im Internet in ihrer Billionaire-Era zu sein. Sie ist ja auch wirklich grundsätzlich auch so eine Art Darling des Internets. Aber das ist sie ja bisher auch, weil sie dieses Image hat, so relatable zu sein, so am Boden geblieben zu sein. Jetzt dieser krasse Reichtum, den die meisten ihrer Fans ja so definitiv nicht teilen. Wie geht das zusammen?
Naja, ich würde eben sagen, dass es überhaupt gar kein Widerspruch ist, sondern einander bedingt. Also sie ist eine dermaßen erfolgreiche Geschäftsfrau, gerade weil sie eben nicht als Geschäftsfrau auftritt. Und das macht ja auch den Unterschied zu etwa Jay-Z oder Rihanna dann aus. Und würde sich auch überhaupt nicht mit ihrem Image vertragen, das sie seit Anfang ihrer Karriere in unterschiedlichen Formen gepflegt hat. Also ob jetzt nur damals als Country-Rock-Sängerin oder als heutiger Popstar, diese vermeintliche Nahbarkeit und das unprätentiöse Auftreten von Taylor Swift, das war schon immer ihr größtes Kapital, muss man ja auch sagen. Und Geld scheint ja auch in ihrem Kosmos überhaupt gar keine Rolle zu spielen, weil ihre Themen immer schon andere waren. Also es geht um Liebeskummer, es geht um Selbstzweifel und so weiter und so fort. Das sind so universelle Probleme, die da sehr selbstironisch und auf eine sehr intime Art und Weise präsentiert werden. Und das ist schon entwaffnend, also auch buchstäblich gesprochen. Also es gab jetzt auch zuletzt wieder Kritik an ihren Privatjets und so. Das wird schnell abgeschmettert. Und wenn jetzt eben gejubelt wird, weil sie offiziell in dieser Forbes Billionaires-Liste steht, dann wirkt das natürlich irgendwie schon perfide, weil diese Liste eben die zunehmende soziale Ungleichheit in der Welt zum Ausdruck bringt, in der das obere 1% ungefähr die Hälfte des weltweiten Reichtums besitzt. Für Fans repräsentiert Swift aber wohl so, ja, eine von uns, die es eben allein durch harte Arbeit nach oben geschafft hat und ja, so eine Art globalisierter amerikanischer Traum darstellt.
Sagt Christopher Cornels über die Selfmade-Milliardärin Taylor Swift, laut Forbes die erste Popmusikerin, die es allein durch ihre Musik und ihre Auftritte in die Liste der reichsten Menschen weltweit geschafft hat. Vielen Dank für das Gespräch, Christopher.
Danke ebenso.
Der Bob Marley-Film One Love, der im Februar in die Kinos kam, der erinnert nicht nur an die Ikone Bob Marley selbst, sondern auch daran, dass es da mal eine große Rastafari-Befreiungsbewegung in Jamaika gab. Reggae wurde schon lange gehört, bevor Bob Marley in den späten 70er Jahren kommerziellen Erfolg hatte, besonders auch von jungen Menschen in den britischen Vorstädten. Der Frage, wer diese jungen Menschen waren und wie Reggae in Großbritannien einzog, der ist unsere Kollegin Maria Drusiaka nachgegangen. Wir hören mal, was sie rausgefunden hat.
Get up in the morning, slaving for bread, sir, so that every mouth can be fed. Oh, me Israelites,
Großbritannien. Es ist 1969, in den Radios läuft der Song von Desmond Dekker Israelites. Der Protagonist des Liedtextes klagt zum fröhlichen Beat von seinem Leid. Denn trotz harter Arbeit kann er seine Familie nicht ernähren und wird letztendlich von Frau und Kind verlassen. Jede Menge Arbeit für schlechten Lohn, das kennen die Jungs im Londoner Speckgürtel auch. Tag ein, Tag aus, bis man sagt, thank God it's Friday. Freitags, nachdem die Arbeit erledigt ist, treffen sich die jungen Leute in Jugendclubs und Pubs. Die mitgebrachte Musik und der Kleidungsstil ihrer Nachbarn aus Jamaika inspiriert sie in eine überraschende Richtung. Es waren damals noch Ska und Rocksteady, aus dem sich Reggae kurz Zeit später entwickelt. Im Vordergrund stand nicht der Bass, sondern Bläser, erklärt Klaus Farin, der Gründer des Archivs für Jugendkulturen in Berlin und Autor verschiedenster Bücher. Schaut man sich die frühen Fotos von Bob Marley an, dann trägt er da noch keine langen Dreadlocks.
Sondern kurzgeschorene Haare und schwere Bergarbeiter- oder Arbeiterschuhe, vielleicht Doc Martens an den Füßen, also quasi klassisches Skinhead-Outfit. Und das zeigt auch die Wurzeln der Skinhead-Bewegung. Die haben sich viel abgeguckt, gerade von den Arbeiterkids aus Jamaika, die in denselben Arbeitervierteln lebten wie sie, die sie cool fanden, die eine Musik hatten. Und die weißen Kids sind sozusagen neugierig in die Clubs und zu den Partys der Root Boys, der jamaikanischen Jugendlichen, gegangen und haben sich das abgeguckt, deren Style angeeignet. Und das war eigentlich die Geburtsstunde der Skinhead-Szene.
Get ready!
got 3 million miles to reach on the moon. So let's start getting happy now. Ready? Yeah, 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 yeah.
Was viele gar nicht wissen, wenn sie heute von Skinheads hören, ist, dass Rassismus zu der etablierten Szene nicht dazugehörte. Denn Skinheads, das sind damals sowohl weiße als auch schwarze Jugendliche, die Reggae hören, zusammen Zeit verbringen und Wert auf bestimmte Kleidung legen. Auf diese Weise entwickeln sie eine gemeinsame Identität, was für Klaus Farin ein typischer Ausdruck jeglicher Jugendkulturen ist.
Also bei allen Jugendlichen, bei Jugendkulturen sind immer Outfit, Äußeres und Musik wichtig. Musik für die Identität und Äußere, um dem Rest der Welt zu sagen, ihr seid langweilig, ich sehe anders aus.
Stilistische Merkmale spielen bei Jugendkulturen eine große Rolle. Man möchte sich einerseits abgrenzen, aber auch ein Statement setzen. Bei den Skinheads sind es kurzgeschorene Haare, Arbeitsschuhe, grob genähte Hemden und Hosenträger. Ja, Working Class eben.
Ich bin Proll und stolz drauf. Das war so die Identität der Skinheads und das war auch das, was entscheidend war eigentlich. Die Herkunft war wichtig. Die politischen Orientierungen spielten eigentlich keine Rolle.
Entscheidend für den Zusammenhalt war also der sozioökonomische Background, nicht die Hautfarbe an sich. Leider kam es trotzdem ab und an zu Anfeindungen, jedoch gingen diese nicht von Skinheads aus. Klaus Farin kann sich noch ganz gut an eine Anekdote erinnern, die ihm der Musiker Laurel Itkin in einem Interview erzählte.
Laurel Itkin war ein typischer schwarzer Musiker, ich glaube kubanisch-jamaikanische Wurzeln, hat Ska-Musik gemacht, die erste Single überhaupt 1960 veröffentlicht, Little Sheila hieß die. Und er hat erzählt, es war total schwierig und blöd aufzutreten als schwarzer Musiker in Großbritannien, weil man immer beschimpft wurde, angegriffen wurde von rassistischen Jugendlichen. Und dann kamen die Skinheads. Und damit war das Problem gelöst. Denn die Skinheads der ersten Generation, die seine Fans waren, haben ihn gegen rassistische Übergriffe geschützt.
Seither sind über 60 Jahre vergangen und während Musikikonen wie Laurel Itkin auf Videoband und Vinyl für immer weiterleben, verändert sich die Szene. Sie wird vor allen Dingen auch älter. Rüdiger Rossig, der Gitarrist der Berliner Ska-Band Blechreiz, erzählt auf dem Weg zur Bandprobe, wie er in der Szene altert.
Na, hervorragend. Zumal die Szene nicht nur sehr divers ist, also in Form von Kulturen, Hautfarben und so weiter, sondern auch altersmäßig. Das heißt, auf den Konzerten sind grundsätzlich Menschen, die sind älter als ich. Ich bin 56, aber wenn da Reggae-Stars aus den 60er Jahren auftreten, dann sind die eher 85. Und die tanzen tatsächlich auf der Bühne rum und dazu gibt's zweifelsfalls auch schon die Kinder von Fans von uns, die auch mit auf Konzerten kommen oder von Fans von diesen Reggae-Stars, die Enkel. Man kann in dieser Szene sehr, sehr gut altern und bei der Gelegenheit auch ziemlich lange jung bleiben.
Für Rüdiger Rossig bedeutet also solides Altern lange jung bleiben. Und abschließend hat er noch eine zeitlose Message.
Die Skinheads, die von denen wir reden, sind sich vor allem darüber bewusst, dass sie Musik hören, die von Menschen gemacht wird, die schwarze Haut haben. Das heißt also, Rassist sein und Skinhead sein geht überhaupt nicht. Und unsere Parole, wir haben ja Skinheads gegen Rassismus, SHARP, Skinheads against Racial Prejudice, mitgegründet in Deutschland, ist immer gewesen, ihr müsst euch schon entscheiden, Adolf Hitler oder Bob Marley, beides geht nicht.
Sagt Rüdiger Rossig, Gitarrist bei der Berliner Ska-Band Blechreiz. Schon das Drehbuch zur Serie John Sugar soll so vielversprechend gewesen sein, dass sich die Streamingdienste einen regelrechten Bieterkampf darum geliefert haben, wer letztlich produzieren darf. Gewonnen hat Apple und deshalb ist John Sugar jetzt ab Freitag auch bei Apple TV Plus zu sehen. Colin Farrell spielt darin die Hauptrolle, einen Privatdetektiv in Los Angeles. Ob der große Hype vorab gerechtfertigt war? Mein Kollege Kai Sarabi kann es uns sagen, der hat John Sugar nämlich schon gesehen. Hallo Kais.
Hallo Gesa.
Worum geht's in der Serie?
Ja, du hast es eigentlich schon so schön gesagt. Es geht um Colin Farrell, der den Privatdetektiv John Sugar spielt, der darauf spezialisiert ist, vermisste Personen aufzuspüren. Und schon in der ersten Szene sehen wir, das ist ein Mann mit besonderen Fähigkeiten, der sehr elegant die bösen Jungs verkloppen kann. John Sugar lebt in Los Angeles. Er hat dort Ruby, die ihn mit Aufträgen versorgt, die sowas wie ja seine Frau im Hintergrund ist. Und sein neuester Fall ist, dass er Olivia finden soll, die verschwundene Enkelin eines Filmproduzenten. Und der Großteil der Serie handelt dann eben davon, wie Sugar die Ermittlungen aufnimmt, in die Unterwelt LAs eintaucht, um eben diese verschwundene Enkelin aufzuspüren.
Und wie das anmutet, das hören wir mal hier in einem kleinen Trailer-Ausschnitt. John Sugar stellt sich vor.
Ein weiterer schöner Tag in Kalifornien. Hier bin ich. Ich bin einer von den Guten. Wobei Gut und Böse immer Ansichtssache ist.
All the leaves are brown.
John Sugar.
And the sky is gray.
Ich bin Privatdetektiv.
Hört sich so ein bisschen nostalgisch an und Kai, beim Stichwort Privatdetektiv, da denke ich geradezu reflexhaft an Männer mit Schlapphüten und cremefarbenen Trenchcoats, die ihrerseits von rauchenden Frauen ins Unglück gestürzt werden. Wie geht die Serie mit solchen Klischees um?
Ja, solche Klischees habe ich tatsächlich auch. Die Serie tut zum Glück nicht so, als hätte sie das Rad neu erfunden, sondern ganz im Gegenteil, John Sugar spielt bewusst mit diesen Klischees solcher Figuren wie Philip Marlowe oder Sam Spade, die ja irgendwie beide von Humphrey Bogart gespielt wurden. Und die Serie bricht sie auch teilweise. Also der Regisseur Fernando Meirelles, den man vielleicht von City of God kennt, für den er mal den Oscar gewonnen hat, der zitiert immer wieder diese Filmklassiker, aus denen die Klischees eigentlich kommen. Und er macht das total schlau, weil er nimmt nämlich einfach tatsächlich Szenen aus diesen Filmen, also kurze Dialogfetzen oder kleine Kameraeinstellungen und montiert die in die Serienhandlung. Und gleichzeitig bricht er diese Erzählkonvention des Privatdetektiv-Genres auch. Also sein Privatdetektiv John Sugar ist kein halbseidener Ermittler mit Hang zum Alkohol wie die Humphrey Bogart-Figuren, sondern es ist ein sehr eleganter Mann mit einem Faible für feine Anzüge, der in einem Nobelhotel unterkommt. Die Femme Fatale heißt in John Sugar Melanie und ist ein gealterter Rockstar und eine trockene Alkoholikerin. Also auch niemand, der jetzt den Augenaufschlag von Lauren Bacall irgendwie imitieren würde, sondern auf eine ganz eigene Art stark ist. Und auch das zynische Menschenbild, das viele dieser alten Krimis propagiert haben, das weicht bei John Sugar einem wesentlich positiveren, zumindest am Anfang. Und selbst dafür, den Detektiv sein Abenteuer aus dem Off kommentieren zu lassen, ist sich die Serie nicht zu schade. Das ist ja so ein bisschen so das Oberklischee des Privatdetektiv-Genres. Und das Ganze funktioniert wirklich, wirklich gut, bis zu einem Moment in der sechsten Folge, in dem die Serie dann eine Wendung nimmt und tatsächlich erstmal alles vor die Wand fährt.
Oh no, bisher klang das total gut. Was läuft denn da schief?
Ja, das kann ich nicht verraten und das will ich auch nicht verraten, weil das echt ein sehr krasser Spoiler ist. Es gibt, ich deute es mal so ein bisschen an, eine Enthüllung, die für meine Begriffe einfach zu irre ist, um wirklich zu funktionieren. Die Serie wechselt vom Krimi-Genre dann auf einmal ins Science-Fiction-Genre. So viel kann ich, glaube ich, verraten. Das wird ja auch in den ersten Folgen schon mal immer wieder angedeutet. Und das haut einfach nicht hin, weil diese Wendung auf einmal so viel Aufmerksamkeit fordert, dass man für zwei Folgen dann auch irgendwie den Fall auf einmal vergisst, um den es eigentlich gehen soll. Und dann ist dieser Plot-Twist auch dramaturgisch gar nicht so gut gelungen, weil er der Serie erstmal relativ wenig hinzufügt, fand ich. Also das wirkt für mich so, als hätten die Macher da ihren eigenen Drehbüchern und dem Kriminalfall, um den es ja eigentlich geht, gar nicht so richtig vertraut und irgendwie versucht, da noch eine zweite Serie reinzustopfen.
Mich erinnert das ehrlich gesagt gerade so ein bisschen an diese Krimiserie True Detective mit Jodie Foster. Da wurden in die letzte Staffel ja auch irgendwie so übernatürliche Elemente mit reingerührt und diese Mischung aus Science Fiction und Okkultismus, die scheint irgendwie Konjunktur zu haben.
Ja, genau. Gerade bei True Detective und jetzt eben John Sugar war es sehr auffällig. Ich denke, das hat ein bisschen damit zu tun, wie man mit den Erzählkonventionen des Krimis umgeht. Also es gibt ja, glaube ich, wenig Genres, die so klare Regeln haben, wie man eine Geschichte erzählt, wie der Krimi. Also es muss immer eine Leiche geben. Bei Agatha Christie ist es immer irgendwie der etwas durchgeknallte Detektiv, der dann eine Reihe von Verdächtigen befragt. Und auch diese Privatdetektiv-Stories sind ja immer irgendwie ähnlich gestrickt. Und natürlich müssen diese Geschichten jetzt irgendwie aufgepeppt werden, weil natürlich der Krimi auch ein Genre ist, das von Überraschungen lebt. Und das Übernatürliche eignet sich da ganz gut, um dem Ganzen einfach so ein Überraschungselement hinzuzufügen. Und im Fall von John Sugar hat es auch damit zu tun, dass der Privatdetektiv ja nochmal in der besonderen Rolle ist, dass er so ein bisschen auch als Beobachter durch die verschiedenen Milieus der Gesellschaft streifen kann. Also er wird ja meistens von den Schönen und Reichen angeheuert und dann führt ihn sein Weg in die kriminelle Unterwelt und in die Schichten und Sphären der Gesellschaft, die von den Schönen und Reichen oft gar nicht wahrgenommen werden. Und für den Detektiv geht es dann auch immer so ein bisschen um die Frage, ob er nicht auch der Versuchung dieser Unterwelt sozusagen erliegt. Und das ist auch eine der Fragen, die in John Sugar eine Rolle spielt. Aber irgendwie ist dann auch einfach erstmal Schluss mit der ersten Staffel, bevor die Serie da richtig ins Erzählen kommt.
Also das klingt jetzt mysteriös und durchaus auch ambivalent. Würdest du sagen, top oder flop?
Also ich würde sagen, trotz dieses Unfalls würde ich die Serie empfehlen, weil sie in den ersten 6 Folgen einfach sehr elegantes, spannend erzähltes und auch einfach sehr zeitgemäßes Krimi-Fernsehen ist. Also der Fall, den John Sugar lösen muss von dieser verschwundenen Filmproduzenten-Enkelin, der bekommt auch relativ so eine MeToo-Dimension. Es geht um sexualisierte Gewalt und das macht auch total Sinn, so einen Fall so aus heutiger Sicht zu erzählen. Und wenn das erste Chaos nach dem großen Plot-Twist dann aufgeräumt ist, dann deutet sich auch eine ganz interessante Richtung an, in die sich die Serie entwickeln könnte. Aber das, fürchte ich, wird sich dann halt erst in der zweiten Staffel zeigen können. Und da wird man ein bisschen Geduld mitbringen müssen.
Sagt Kaiserabi. Und diese besagte erste Staffel, die läuft ab Freitag, den 5. April bei Apple TV Plus. Wir haben gesprochen über John Sugar. Vielen Dank, Kais.
Sehr gerne.
Das deutsche Filmfördersystem steht schon lange in der Kritik. Viele Talente würden unnötig ausgebremst. Interessante Stoffe hätten oft keine Chance. Auch deshalb wird der Ruf immer lauter, das deutsche Filmfördergesetz endlich zu reformieren. Jetzt gibt es einen Entwurf, über den der Bundestag noch in diesem Jahr abstimmen soll. Unser Kollege Christian Berndt nimmt die Pläne in einer kleinen Reihe unter die Lupe. Und hier kommt Teil 1 über die Chancen, die das neue Konzept für den deutschen Film bieten könnte.
Einen großen Wurf hatte Kulturstaatsministerin Claudia Roth mit ihrem Entwurf für das neue Filmförderungsgesetz versprochen, den sie im Februar vorgestellt hat.
Dieser große Wurf war bitter notwendig, weil wir in den anderen FFG-Novellen, die sozusagen das Filmfördergesetz alle 5 Jahre neu gestaltet hat, war das schon immer ein zähes Ringen um so Kleinigkeiten, die am Ende des Tages aber nichts Großes bewirkt hätten. Und diesmal ist es tatsächlich so, dass wir uns in Deutschland in einer Situation finden, wo wir dringend Anreizmodelle brauchen, damit die Produktionen aus Deutschland heraus nicht ins benachbarte europäische Ausland verlegt werden, sondern hier stattfinden können.
Das Drei-Säulen-Modell, das die Kulturstaatsministerin vorgestellt hat, sieht der stellvertretende Vorsitzende der Deutschen Produzentenallianz, Uli Aselmann, tatsächlich als großen Wurf. Es besteht aus dem Ausbau der Filmförderungsanstalt zu einer zentralen Förderagentur, in der es mehr automatisierte Förderung geben soll. Dann ist eine Investitionsabgabe von 20% für internationale Streamer geplant, etwas, was 14 andere europäische Staaten bereits eingeführt haben. Und ein Steueranreizmodell für Filmproduktionen.
Das sind die drei großen Dinge, die den Markt beleben, die die Kreativität beleben und die sicherlich dazu führen, dass wir wieder nach vorne kommen in der Medienlandschaft in Europa, weil da sind wir ziemlich weit nach hinten zurückgefallen.
Auch die Leiterin der Abteilung für Filmförderung und politische Arbeit bei Leonine Filmstudios, Lisa Giel, findet den Entwurf fürs Filmförderungsgesetz gelungen.
Das, was Claudia Roth da vorgelegt hat, ist ein totaler Gamechanger und ist letztlich auch ein Systemwechsel, der in der Geschichte der Filmförderung einmalig ist.
Steueranreizmodelle, wie sie Roth plant, meint Giel, gibt es in anderen europäischen Staaten bereits seit Jahrzehnten. Investitionsabgaben gibt es in Europa dagegen erst seit wenigen Jahren. Sie sollen verhindern, dass die Gewinne der Streamer nicht alleine in die USA abfließen.
In Frankreich wurde die Investitionsverpflichtung, ich glaube, 2021 eingeführt. Die anderen Länder sind dann sukzessive gefolgt. Also es ist ein Phänomen, das noch vergleichsweise jung ist, aber ein Phänomen, das eben Wirkung zeigt und wo es eben jetzt schon erste Erkenntnisse aus Frankreich gibt, die ganz klar die Werthaltigkeit und die Stärkung der Produzentinnenlandschaft in Frankreich unterstreichen.
Zur Investitionsverpflichtung gehört auch der Rechte-Rückbehalt für Produzenten, der dafür sorgen soll, dass Streamer und Fernsehsender nicht mehr die alleinigen Rechte an den Auftragsproduktionen behalten.
Das soll ja die Produktionswirtschaft stärker machen, damit sie immer nicht nur von der Einproduktion von der Hand in den Mund lebt. Denn das ist das, was uns im Moment wahnsinnig schwächt, dass wir eigentlich kein Kapital bilden können durch das, was wir herstellen.
Das, sagt Lisa Giel, sei auch ein Argument gegen den Vorwurf der Streamer, die Investitionsabgabe werde die Programmvielfalt einschränken. Die Entwicklung in Frankreich und Italien habe gezeigt, dass eine Investitionsabgabe plus Rechte-Rückbehalt, wenn sie außerdem mit einem Steueranreizmodell kombiniert ist, die Innovationskraft der Filmproduktion stärke. Allerdings wehren sich nicht nur Netflix und Co. gegen eine Investitionsabgabe, sondern auch die öffentlich-rechtlichen Sender in Deutschland. Deren Widerstand kann Lisa Giel allerdings nicht nachvollziehen.
Nach aktuellen Berechnungen, ARD und ZDF sind da ja sehr transparent, gehen wir davon aus, dass ARD und ZDF die Investitionsverpflichtung prozentual ohnehin schon übererfüllen. Also die werden, was die Menge an Produktionen betrifft oder Produktionsvolumina, vermutlich nicht von der Investitionsverpflichtung betroffen sein.
Allerdings ist die Finanzierung des geplanten Steueranreizmodells noch völlig unklar. Denn die Länder würde das Modell Steuereinnahmen kosten, deshalb fordern sie vom Bund Kompensationen. Aber Giel und Aselmann sind zuversichtlich, dass ein Kompromiss gelingt, zumal die mit Steueranreizen gewonnenen Produktionen den Ländern weit mehr Einnahmen als Kosten verschaffen würden. Kritisch wird allerdings von den Kinoverbänden gesehen, dass bei Steueranreizmodell und Investitionsabgabe zu wenig Augenmerk auf den Kinofilm gelegt werde.
Die Investitionsverpflichtung wurde von der BKM ja auf 20% festgesetzt und innerhalb dieser 20% gibt es eine Subquote für den Kinofilm von 15%. Insofern ist er da schon berücksichtigt. Man muss sich aber auch anschauen, was die Streaming-Anbieter klassischerweise in Auftrag geben und das ist halt nun mal kein Kinofilm, sondern das sind halt nun mal Serien. Insofern halte ich den Vorwurf für teilweise gerechtfertigt.
Allerdings geht Aselmann davon aus, dass die Streamer auch auf Kinofilme setzen werden, weil diese wirtschaftlich immer noch den größten Ertrag bringen. Viele Fragen sind beim Filmförderungsgesetz noch offen. Es muss dieses Jahr in Rekordzeit bewältigt werden, um wie geplant nächstes Jahr in Kraft zu treten. Eine weitere Verschiebung, da ist man sich in der Branche einig, wäre für den deutschen Film ein Desaster.